Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio.
Ja, hallihallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Radio Tux et Horaz. Und bei mir heute im Studio ist Peter Ganten. Er ist Geschäftsführer der Univention GmbH aus Bremen. Und erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist.
Sehr gerne. Ich freue mich.
Ich darf jetzt sogar duzen. Und eigentlich sollte ja heute eine Konferenz stattfinden, die GSE. Aber irgendwie ist das Ganze nichts geworden. Aber trotzdem schön, dass der Termin geklappt hat.
Genau.
Ich weiß nicht, was sollte das für eine Konferenz sein und warum hat das alles nicht geklappt? Gibt es da irgendwelche näheren Informationen?
Also die GSE ist eine, ich bin da so ganz richtig auch nicht drin, aber die GSE ist eine Anwendervereinigung von IBM-Anwendern und die organisieren regelmäßig solche Tagungen, wo sie sich zu unterschiedlichen Themen austauschen und es hat hier einfach nicht genügend Anmeldungen gegeben, woran das liegen kann, woran das liegt, darüber kann man streiten. Schlechter Zeitpunkt, zu lange, zu teuer, zu schlechte Themen. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass wohl auch in der Vergangenheit immer weniger Teilnehmer dort gewesen sind und dass man jetzt einfach auch schauen will, die Inhalte in einen anderen Rahmen zu bringen, beispielsweise gemeinsam mit der LISOG oder mit anderen zu organisieren.
Das ist natürlich schade, dass das nicht geklappt hat. Aber
ja, stimmt, aber wir haben die Zeit auch so gut und sinnvoll rumgebracht.
Trotzdem genug Termine gehabt,
ja,
heute,
genau.
In Stuttgart.
Ja.
Extra angereist aus Bremen. Und
ja,
ja, Univention GmbH wurde 2001 gegründet, aber vielleicht mal ein paar Worte, was ist das, was macht ihr da?
Also die Univention ist Hersteller einer Linux-Distribution oder einer Linux-Unternehmenslösung. Unser Kernprodukt ist Univention Corporate Server. Das ist, wie gesagt, eine Linux-Distribution, die ähnlich wie Ubuntu oder wie Xandros oder Linspire auf Debian aufbaut. Das heißt, wir arbeiten da alle irgendwo zusammen und schöpfen alle aus dem gleichen Pool von Open-Source-Software. UCS ist eine Distribution, die sich insbesondere an Unternehmenskunden und Behördenkunden richtet und die sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr, sehr einfach auch in größeren verteilten Umgebungen managebar ist. Kern dieser Distribution ist ein OpenLDAP-Verzeichnis, in dem beispielsweise alle Benutzer oder alle Einstellungen von Clients gespeichert werden und so über Richtlinien oder über Verzeichnisdienstprotokolle an Domänen übertragen werden können und einen zentralen Single Point of Administration für das Identity Management und das Infrastrukturmanagement erlauben, um mal ganz viele Buzzwords gleichzeitig zu benutzen. Das macht letztendlich die Verwaltung von Linux einfacher und nimmt viele Konzepte auf, die wir anderswo vielleicht von Microsoft Active Directory her kennen.
Das hat also nicht nur was mit Linux zu tun, ich kann da auch ganz viele Windows-PCs dranhängen.
Ich höre hier auf dem Kopfhörer gerade gar nichts.
Gar nichts? Wird so lauter, oder?
Nee, ich höre nichts.
Gar nichts?
Nein. Deswegen habe ich den...
Aber komisch.
Jetzt hat es knack gemacht.
So, nehmen wir den hier.
Okay.
Gucken, ob
so, nee, der ist auch tot.
Hä?
Das tut mir leid. Also wir können es auch so machen. Bis jetzt habe ich ja alles verstanden.
Nee, aber das ist blöd. Und ich kenne mich nicht genug mit der Technik hier aus.
Ja, wir kriegen das hin. Also,
der geht auch nicht? Da
nein.
Hört man auch nichts?
Ist der Stecker richtig drin?
Ist der Stecker richtig drin? Ja, eigentlich schon.
Hätte ich auch eben schon sagen können.
Ja, dann spielen wir doch jetzt erstmal einmal Musik.
Okay.
Das ist ein guter Überleitung. Also wir spielen jetzt sowieso mein Lieblingslied hier zurzeit vom Open Music Contest. Jammin INC. Und ihr wisst es sicher schon, was ist härter in der Version 2.0.
Möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Gebühren für die Künstler. Moment, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source.
Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Nein, vor der GEMA, vor der GVL, der GZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von
Hell?
Hart ist das Ziel, nach dem sie streben.
Was ist hart?
Hart ist, dass sie Dreck auf alle geben.
Was ist hart?
Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Geblüten zerbricht.
Was ist hart?
Wenn Rocker ihre Plattform verliert.
Was ist hart?
Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verlieren.
Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn Aussehen statt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Moneten. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über Nadeln gehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch.
Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris!
Ich geb euch Feuer!
Ist nicht gelogen, Bro. Es gibt auch ohne GEMA sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, mit einer Banker zu bleiben, dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten, mit deinen Meinungen, Rules und Style zu feiern,
fette Mucke zu machen und mit allen zu teilen.
Original oder Imitat, 6000 Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das?
Das steht doch schon im Internet.
Wir haben es
Ja, das waren Jammin INC mit Was ist härter? Und wir haben die Probleme hier auch wieder in den Griff gekriegt. Ich hoffe mal, das klappt jetzt mit dem.
Sehr gut, ich höre alles.
Das ist doch schön. Tja, wenn halt immer alles so eingestellt wäre, wie man es verlassen hat. Aber gut, wieder was dazugelernt. Und wo waren wir stehen geblieben? Bei dem UCS, was...
UCS und also irgendwas, UCS genau. Ist nicht nur Linux, sondern
genau.
Auch Windows.
Genau, man kann da Windows-Clients anschließen.
Ja, genau. Also UCS ist nicht Windows, sondern UCS ist 100% Linux. Und UCS besteht aus ganz viel bekannter Open-Source-Software. Aber UCS ist natürlich auch dafür geeignet, Windows-Clients anzuschließen und Windows-Clients im Prinzip genau dasselbe zur Verfügung zu stellen, was sie von einem Microsoft-Server-System ansonsten geboten bekämen, wie zum Beispiel Dateidienste, Netzwerkdienste, Druckdienste, Benutzerverwaltung und vieles mehr.
Und das sind alles Open-Source-Komponenten, die da eingesetzt werden?
Also die zentrale Open-Source-Komponente, die dazu dient, diese ganz Windows-spezifischen Sachen den Client zur Verfügung zu stellen, ist die vielen sicher auch bekannte Software Samba, die eben Identity Management, Authentifizierung, Druckdienste, Dateidienste für Windows-Clients als Linux-Server zur Verfügung stellen kann. Das sieht dann auf dem Windows-Rechner so aus, als wäre dort ein Windows-Server. Der Windows-Rechner sieht also nicht mal, dass es hier ein Linux-Server ist, und insofern haben wir auch da eine sehr hohe Kompatibilität.
Mhm. Aber es ist noch nicht völlig kompatibel zu Active Directory, weil das ist ja Samba auch noch nicht, ne?
Nein, das stimmt. Also wir verwenden da die aktuelle Version Samba 3, die also eigentlich auch überall eingesetzt wird. Da geht es ja auch um Stabilität und nicht um experimentelle Features. Und es gibt in Microsoft Active Directory ein paar Features, die von Samba 3 nicht unterstützt werden, die man allerdings auch auf andere Weise oder wo man das Gleiche auch auf andere Weise erreichen kann. Die sind im Moment nicht unterstützt, und wir verfolgen da auch sehr interessiert die Entwicklung von Samba 4. Wo wir können, testen wir auch mal oder steuern was bei, weil das Ziel von Samba 4 eben tatsächlich dann auch ist, einen Active Directory-kompatiblen Domain-Controller zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, wenn es rauskommt, wird es dann wahrscheinlich auch mit neues UCS geben.
Ja, natürlich. Also das wird, ob es dann ein ganz neues UCS sein wird, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall in dem Moment, wo wir es für hinreichend stabil und wirklich für den produktiven Betrieb in sogenannten Mission-Critical-Umgebungen, also bei Kunden, wo es wirklich ums Geld geht, wenn Server ausfallen, wenn wir es dafür geeignet halten, dann wird es definitiv in UCS auch enthalten sein.
Jetzt hast du gesagt, das ist eine Distribution, die sich an Unternehmenskunden richtet. Ich weiß ja nicht, wie ist die größte Installation, aber ihr habt vor kurzem auch eine Personal Edition rausgebracht.
Ja, genau. Also UCS ist, das stimmt, ist erstmal eine Lösung, die sich an Unternehmen und Behörden richtet. Die größte Installation, die es gibt, dort werden 180 Standorte mit ungefähr 200 Servern und insgesamt 70.000 Benutzern verwaltet. Wir haben eine Reihe von Unternehmenskunden, so in der Größenordnung zwischen 5 und 2.000 Kunden, und der Großteil der Kunden hat so zwischen 50 und 500 Benutzer, die mit dem System arbeiten. Trotzdem bietet UCS natürlich auch viel, was auch so interessant sein kann. Sei es, um einfach mal in seinem Heimnetzwerk mit 5 oder 3 Rechnern und einigen Benutzern eine vernünftige Benutzer- und Rechteverwaltung einzurichten, um Druckdienste zu machen, um Proxydienste, um gemeinschaftlich aufs Internet zuzugreifen, vieles mehr, oder weil man einfach auch mal das Interesse hat, sich anzugucken, wie so eine Lösung gemacht ist. Mhm. Haben wir uns jetzt kurz vor dem Linux-Tag haben wir es freigegeben, eine Free for Personal Use Ausgabe der Software, die es jedem erlaubt, sie für private Zwecke mit vollem Feature-Umfang unbegrenzt lange kostenlos zu nutzen. Und wir freuen uns wirklich über jeden, der das tut. Und wir freuen uns noch mehr über jeden, der uns sogar vielleicht ein kleines Feedback gibt und sagt, was ihm daran stört oder was ihm gut gefällt.
Wie ist da die Resonanz zurzeit?
Also wir haben das eben kurz vor dem Linux-Tag angekündigt. Wir haben innerhalb der ersten Woche fast 1000 Downloads der Software gehabt, was wir beachtlich fanden für eine Lösung, die eben doch eher sich an den sehr professionellen Anwender richtet. Wie viele es seitdem gewesen sind, habe ich jetzt als Zahl nicht im Kopf, aber ich meine, dass wir so 10 bis 15 Downloads der Software täglich haben und wir bekommen einiges an Feedback auch dazu.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass du Psychologie studiert hast.
Ah, erwischt, ja.
Wie kommt man denn da auf die IT, besonders gerade Linux Open Source?
Also die Wege des Lebens sind ja unergründlich und ich bin eigentlich von Haus aus, würde ich mal sagen, Techniker oder technisch begeisterter Mensch, jemand, der sich immer mit Technik beschäftigt hat, der ein technisches Gymnasium besucht hat und da sein Abitur gemacht hat, der dann seinen Zivildienst gemacht hat, im Rettungsdienst, wo ich auch viel, auch die Schattenseiten des Lebens kennengelernt habe, mich mit Tod und Krankheit und Sterben und all diesen Dingen auch auseinandersetzen musste. Und wo man dann auch mal darüber anfängt, darüber nachzudenken, ob es auch noch andere wichtige Dinge im Leben gibt. Und habe dann trotzdem zwei Semester Physik studiert, habe dann aber für mich selber gefunden, dass die eigentlich spannendste Frage für mich zu der Zeit war, wie funktioniert eigentlich das Denken? Wie funktioniert eigentlich der Mensch, das bewusste Erleben, und das finde ich auch nach wie vor sehr, sehr spannendes Thema. Allerdings habe ich dann auch nur das halbe Studium, also bis zum Vordiplom, richtig Psychologie studiert und bin dann in ein Labor dort an der Uni Bremen gerutscht, wo ich das große Glück hatte, eine Professorin zu haben, die möchte ich hier auch namentlich erwähnen, Frau Professor Janan Bajar, die mir die Möglichkeit gegeben hat, mit einem Kommilitonen gemeinsam ein Labor technisch aufzubauen zur Erforschung des EEGs, also der Gehirnströme. Und da war ich dann wieder bei meiner technischen Spielwiese. Da haben wir alles mit Linux gemacht, da haben wir Auswertungsprogramme geschrieben, da haben wir mit KDE Version 08 oder 09 sonst was den Leuten Linux-Desktops zur Verfügung gestellt und da kommen auch viele Ideen, die man heute in OCS findet, kommen aus dieser Zeit und das war eine tolle Spielwiese, weil es einfach so ist, dass es an der Uni auch nochmal ertragen wird, wenn ein System mal eine Stunde lang nicht zur Verfügung steht. In einer Bank mit 3.500 Mitarbeitern ist das schlicht nicht möglich.
Da haben wir ja was gemeinsam. Ich habe auch Physik studiert. Ich habe es 3 Semester geschafft, aber...
Ja, das ist das bessere Beharrungsvermögen.
Naja, stimmt. Im Endeffekt bin ich dann doch auch bei der Informatik gelandet.
Ja.
Aber das jetzt ist man technisch und wie kommt man dann dazu, noch eine eigene Firma zu gründen? Was steckt da jetzt dahinter?
Gut, also der weitere Weg war dann, dass ich irgendwann in diesem Labor, nachdem ich da mein Diplom in Psychologie gemacht hatte und auch begonnen habe, eine Dissertation zu schreiben, die ich aber nie zu Ende gebracht habe, habe ich irgendwann gesagt, also dieses ganze Thema Linux, Open Source Software, das fasziniert mich, das finde ich interessant, da kann man was bewegen, das ist auch eine viel angenehmere Atmosphäre, mit den Leuten zu arbeiten, als in diesem trockenen Wissenschaftsbereich. Da will ich was machen. Und das habe ich dann also meinen Leuten da im Labor gesagt, dass ich also über kurz oder lang dann wohl gehen werde. Und dann war also die große Bitte, die Dinge, die ich dort hinterlassen habe, doch mal zu dokumentieren. Das Ergebnis ist dann ein Buch über die Distribution Debian gewesen, das jetzt in den nächsten Wochen in dritter Auflage auch erscheint wieder im Springer Verlag Heidelberg. mit diesem Buch, das Buch ist erstaunlich gut angekommen. Ich hatte da immer Angst, weil ich gedacht habe, die lachen sich alle schlapp, wenn so ein blöder Diplompsychologe meint, ein Buch über Linux zu schreiben. Aber das ist ganz, ganz gut angekommen. Und dann war New Economy Zeit und ich habe dann schnell einen Arbeitsplatz gefunden in einem dieser VC-finanzierten, also risikokapitalfinanzierten Unternehmen und habe dort gelernt, wie man schnell viel Geld ausgeben kann, ohne viele Kunden zu haben. Und fand das trotzdem spannend, was dort gemacht worden ist, also technisch. Und das war dann eigentlich die Idee, wo ich gesagt habe, jetzt willst du das selber machen. Dazu kam, dass ich zu dem Zeitpunkt abzeichnete, dass ich Vater werde und dass ich dann auch räumlich an Bremen gebunden bin und dort auch etwas tun wollte. Und dann haben wir damals, habe ich mit zwei Mitstreitern damals angefangen, Univention aufzubauen in 2001. Und das hat sich dann ganz gut entwickelt, muss man sagen.
Ja, ist doch mittlerweile schon ziemlich groß. Also man hat zumindest, wenn man auf der Cebit und sowas ausstellt, doch schon doch eine etwas größere Größe erreicht.
Das stimmt, aber es dauert auch seine Zeit und für mich ist auch immer wieder klar geworden, bei Linux geht es zumindest da, wo wir arbeiten, um Infrastruktur. Infrastruktur braucht Vertrauen und wir merken jetzt nach 5 bis 6 Jahren auch deutlich, dass wir jetzt in den Köpfen der Leute angekommen sind, dass sie jetzt sehen, Univention ist eine Größe, die es schon lange gibt, auf die man sich verlassen kann und sich also gerne auch dann dafür entscheiden, mit uns zusammenzuarbeiten.
Was sagst du denn? Kunden?
Ja.
Deinen Kunden, wenn sie jetzt fragen, warum sollte man Open Source und Linux einsetzen?
Also Open Source gibt einfach viel mehr Freiheit. Ich bin, da hängt ganz viel dran. Ich bin jetzt gerade heute Morgen hier gemeinsam mit einem Partner bei einem Kunden gewesen und die Kunden, die erzählen einem das ja auch selber dann immer. Und ich gebe das einfach mal wieder. Dieser Kunde setzt seit Jahren Open Source Software ein und hat einfach die Erfahrung gemacht, dass die Software besser ist, dass er weniger Ärger damit hat, dass sie stabiler ist und ganz wichtig, dass die Leute, die sie supporten und pflegen und Dienstleistungen dafür anbieten, sich wirklich damit auskennen. Und das ist kein Zufall, denn die Leute können sich die Software ja angucken. Sie können damit spielen, sie können sie verändern, sie können gucken, was passiert, wenn sie irgendetwas verändern. Und deswegen gibt es eben im Open-Source-Bereich auch viele kompetente Leute. Open-Source bedeutet für Unternehmen, dass sie eine Lösung einmal kaufen und sich dann immer wieder entscheiden können, mit wem sie sie weiter betreiben oder ob sie sie selber weiter betreiben wollen. Wenn ich eine proprietäre Software wie zum Beispiel Microsoft Windows oder Novell eDirectory oder Lotus Notes oder andere große Produkte einsetze, habe ich immer die Situation, dass es nur ein einziges Unternehmen gibt, das mir diese Software pflegen kann. Und der Wechsel von einer unternehmenskritischen Software zu einer anderen ist in der Regel aufwendig und teuer. Und deswegen ertragen die Unternehmen es lange, hier auch sehr hohe Kosten bei gelegentlich mäßiger Qualität zu haben und trotzdem diese proprietäre Software weiter einzusetzen, weil sie einfach den Aufwand scheuen. Bei Open Source Software ist es wie im Handwerk. Ich lasse mir einmal ein Gewerk, eine Infrastruktur bauen und so wie ich mir einmal ein Dach auf mein Haus bauen lasse und kann dann später immer auch zu einem anderen Dachdecker oder zu einem anderen IT-Dienstleister gehen und sagen, bitte, jetzt pflegst du mir diese Lösung weiter. Und dadurch gibt es natürlich unter den Dienstleistern einen anderen Wettbewerb. Es gibt nicht die Gewissheit, der kann mir ja sowieso nicht weglaufen. Das würde dem so sehr wehtun, wenn er meine Software nicht mehr einsetzt. Da muss ich mir ja gar keine Mühe geben. Und außerdem kann ich happige Preise verlangen, sondern es gibt einen ehrlichen Wettbewerb, ich finde den Vergleich mit dem Handwerk wirklich passend, wie im Handwerk. Und davon profitieren letztendlich die Kunden. Es profitieren aber auch die Anbieter, weil sie einfach bessere Arbeit machen müssen. und deswegen auch bessere Ergebnisse liefern können.
Das heißt, der Kunde hat mehr Qualität und auch mehr Freiheit, indem er einfach wechseln kann. Ja. Und natürlich auch, wenn er selber das Know-how hat, könnte es ja auch selber weiterentwickeln.
Natürlich. Ja. Das ist in vielen Fällen, gerade für kleine Unternehmen, nicht wirtschaftlich, das selber zu tun. Aber er kann es und er hat vor allem eine Auswahl. Also ist auch nicht für jeden wirtschaftlich, sein Dach selber zu decken. Aber wenn ich es will, kann ich es machen, ja.
Okay, dann spielen wir jetzt das zweite Lied und zwar vom Asta Marburg, dritter Open Music Contest, bei dem wir auch live dabei waren. Titel ist Say My Name. Ja, und da sind wir wieder, Radio Tux et Horaz, Ausgabe 14. Bei mir im Studio ist immer noch Peter Ganten von der Univention GmbH. Und vielleicht reden wir jetzt mal über das Thema Groupware. Denn es gibt ja auch von Univention ein Produkt, das nennt sich Univention Groupware Server.
Korrekt.
Aber was ist überhaupt eine Groupware?
Eine Groupware ist eine Ware, eine Software, die Gruppen ermöglicht, zusammenzuarbeiten. Im Allgemeinen wird darunter verstanden, dass sie Termine koordinieren können, gegenseitig ihre Terminkalender sehen können, wenn sie es sollen, dass sie gemeinsam auf Adressbestände zugreifen können, dass sie per Mail miteinander kommunizieren können, dass der eine vielleicht auch mal bestimmte Mailordner des anderen sehen kann Und dann gibt es so viele verschiedene Zusatzfunktionen, je nach Produkt. Mhm. Kalender, Adressen, Mail sind so die Basisfeatures von Groupware.
Also Collaboration.
Ja, es gibt auch ein Produkt, das heißt Collaboration Suite von einem bekannten Datenbankhersteller. Genau, Collaboration.
Mhm. So Aufgaben zusammen und planen und Termine und all sowas.
Genau.
Würde man dann mit einer Groupware machen.
Und genau.
Das kombiniert denn quasi beim OGS mit diesem UCS zusammen irgendwie?
Also, ich hatte ja schon gesagt, dass bei UCS das Thema Identity Management, also Verwaltung von Benutzern, Menschen, Identitäten in einem Netz, die bestimmte Dinge dürfen, ganz zentrales Thema ist. Und wenn man die denn verwaltet, dann verwaltet man eigentlich auch schon seine Gruppen. Und dann ist man auch schon ganz nah an dem Thema Groupware dran. Also Identity Management und Groupware hängt eng zusammen. Und deswegen war es für uns relativ früh auch klar, dass wir eine Groupware-Lösung in UCS integrieren wollen und das gemacht haben. Mhm. Die Lösung, für die wir uns da zunächst mal entschieden haben und die auch heute Kernkomponente dieses Groupware-Servers ist, ist die Groupware-Lösung Colab, eine Open-Source-Groupware, die ursprünglich mal im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie entwickelt worden ist, also mit hohem behördlichen Segen sozusagen und dort auch im Einsatz ist. Diese Lösung haben wir vor allem deswegen genommen, weil sie 100% Open-Source ist, wie UCS auch, weil sie einen ähnlichen technologischen Ansatz mit Verzeichnisdienst in der Mitte verwendet, mit erprobten Open-Source-Komponenten und weil sie ein Zusammenarbeiten von Benutzern ermöglicht, die mit Windows-PCs arbeiten auf der einen Seite oder die mit Linux-Desktops auf der anderen Seite arbeiten. Und das ermöglicht es unseren Kunden, wenn sie Linux auch als Desktop-Betriebssystem einführen wollen, dass zunächst mal nur auf einem Teil der Arbeitsplätze zu tun und trotzdem komplett und genauso wie vorher mit den Benutzern zu kommunizieren und Termine auszutauschen, die noch mit Windows-basierten PCs arbeiten.
Jetzt hat das BSI dieses Projekt irgendwann mal gestartet, aber es wird ja dann nicht fortgeführt. Ist da einfach gesagt worden, so das Produkt ist fertig oder wie funktioniert
das? Also offiziell ist das so gewesen, dass das BSI eine Groupware für den eigenen Bedarf hat entwickeln lassen, wenn ich das richtig weiß und in Erinnerung habe. Das ist dann fertig gewesen und das Colab-Konsortium, das Konsortium von Firmen, das diese Entwicklung durchgeführt hat, mit dem wir als Univention eng verpartnert sind, hat dann daraus ein richtiges Open-Source-Projekt gemacht, wo es mittlerweile eine große Community an Anwendern und Entwicklern gibt, die dieses Projekt weiter vorantreiben. Es gibt mittlerweile eine Version 2.1, glaube ich, der Software. Es gibt immer wieder neue Features, es tut sich in ganz vielen Bereichen was. Bei Colab ist lange beispielsweise der Bereich Webclient, also die Möglichkeit über einen Browser wie Firefox oder Internet Explorer auf Mail, Kalender und so weiter zuzugreifen, etwas stiefmütterlich behandelt worden. Da tut sich gerade eine ganze Menge, so dass also hier wirklich das auch erfolgreich gewesen ist und aus so einem initial beauftragten Projekt ein richtiges Open-Source-Projekt geworden ist.
Mhm. Findet man unter colab.org, kann man sich selber runterladen und
so ist es.
Auch dazu installieren.
Ja.
Es gibt auch neben Univention auch noch andere Firmen, die das in ihre Produkte integriert haben.
Genau.
Soweit ich weiß.
Das ist auch gut so, weil wir wollen ja Standards machen. Und ja.
Und ein zentrales Thema ist der IMAP-Server, ne? Sehr, sehr viel wird einfach über abgewickelt, über eine Standardlösung halt.
Ja, also, ja, also LDAP ist hier auch das Ding, wo Konfiguration und Identitäten, Benutzergruppen verwaltet werden, wie bei UCS. Und IMAP verwaltet die Mails, klar, macht's immer, verwaltet aber bei Colab auch Termine, also ein Termin ist letztendlich eine Mail, wo in einem XML-Format dann drin steht, wann, wo, wer
was gemacht hat, was
machen
möchte.
Soll oder ja. sich mit wem verabredet hat oder
genau. Und jetzt gibt's neben Colab ja auch für UGS auch noch was anderes, und zwar Scalix ist auch eine Groupware.
Genau.
Was ist da dann das Besondere dran?
Also vielleicht muss man mal so ganz allgemein sagen, dass im Open-Source-Umfeld, im Linux-Umfeld es eben doch eine Reihe von Lösungen gibt und wir uns einfach angeguckt haben, welche Lösungen wir für am vielversprechendsten halten und für am besten geeignet halten, heute eingesetzt zu werden. Aber wir haben uns natürlich auch angeguckt, welches Potenzial diese Lösungen für die Zukunft haben. Und da muss man eben sagen, bei Colab ist das Tolle, diese Architektur, Open Source, Interoperabilität, Unterstützung von Outlook, Unterstützung von Linux, Desktops. Aber ich hatte auch schon gesagt, es fehlte lange Zeit eine vernünftige Integration eines Webclients. Und das ist etwas, was von vielen Kunden auch gefordert wird und gefragt ist. Und da haben wir eben gesagt, da muss es auch eine zweite Lösung noch sein. Und deswegen können die Kunden heute wählen bei UCS zwischen dieser Colab-basierten Lösung und Scalix für UCS. Scalix ist eine kommerzielle, leider derzeit auch noch proprietäre Groupware-Lösung, die auf HP OpenMail basiert, die sehr, sehr skaliert, auch für sehr große Umgebungen geeignet ist, eine sehr gute Anbindung an Microsoft Outlook hat und vor allem einen richtig tollen Webclient hat. Der sieht aus wie Outlook, der verhält sich wie Outlook, da kann man die Mails und die Termine per Drag and Drop im Browser hin und her schieben, und das ist eben für viele toll und ein Grund, diese Lösung einzusetzen und nicht beispielsweise Colab.
Aber dafür hat man dann halt nicht so die Anbindung an Clients auf der Linux-Seite, oder?
Ja, es gibt eine Anbindung an Evolution, das ist auch ein Linux-Client, das ist aber, soweit ich weiß, nicht so häufig im Einsatz.
Nur 70% wird auch nur unterstützt oder so.
Ja, genau, also die haben, da ist mal was gemacht worden, und für KDE Kontakt gibt es derzeit keine Anbindung, da ist eben Colab richtig stark und toll, und das ist auch ein toller Client. Das heißt eben, wenn ich mit Linux-Clients arbeite, werde ich in der Regel den webbasierten Client nehmen. Das ist für viele auch sehr gut, aber eben nicht für jeden. Und es gibt eben Mercedes und BMW und Audi, und man kann eigentlich nicht sagen, das eine Auto ist das Auto, was alle glücklich macht. Und so gibt es eben auch hier zwei Groupware-Lösungen. Und auch da muss man sich einfach angucken, was für die eigenen Anforderungen die geeignete ist. Es gibt auch noch andere, wir haben Partner, die auch andere mit UCS verheiratet haben.
Mhm. Ist aber noch irgendwas geplant, noch eine dritte, vierte hinzuzunehmen? Oder?
Von unserer Seite nicht. Es gibt einen Partner, der Open Exchange mit UCS derzeit zusammengebracht hat. Es gibt da auch noch andere Ansätze, aber aus unserer Sicht ist es derzeit so, dass wir hier eigentlich mit diesen beiden Lösungen wirklich einen sehr, sehr weiten Bereich von Bedürfnissen erschlagen können und eigentlich alle Kunden auch glücklich machen können.
Jetzt kam eben über die Tickermeldung, haben wir es gesehen, der Bundestag will auf Exchange umsteigen.
Ja,
was ist denn da passiert?
Das bedauern wir. Also was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass im Bundestag, also seit längerer Zeit, sich mit dem Thema Groupware beschäftigt worden ist. Ich weiß auch, dass unterschiedliche Lösungen ausprobiert worden sind. Leider nicht mit uns, aber sie sind ausprobiert worden. Muss auch nicht heißen, dass das irgendwie jetzt schlecht gelaufen ist. Auf jeden Fall sind hier, das weiß ich auch, sehr hohe Anforderungen gestellt worden an die Lösungen, und irgendwie ist es nicht gelungen, diese Anforderungen umzusetzen, und gleichzeitig gab es andere Anforderungen, beispielsweise Open Source Software in der Bundestagsverwaltung einzusetzen, das mal in einer in einem Beschluss des Ältestenrats des Bundestags festgelegt worden. Und es hat auch vor ein paar Jahren da eine aufwendige Migration der ganzen Serverlandschaft nach Linux gegeben. Und
Entschuldigung? Das ist doch jetzt ein Schritt zurück. Also wir haben ja Linux im Einsatz und sicher dann auch Standard-Mail-Komponenten, Cyrus und
genau, das Postfix ist dort im Einsatz gewesen. Und jetzt ist es wohl so gewesen, dass natürlich jede Lösung ihre eigenen Features hat und einige der Abgeordneten, so verstehe ich die Meldung im Moment, mehr als was da drin steht, weiß ich da im Moment auch nicht, einige Abgeordnete darauf bestanden haben, genau den Feature-Satz zu haben, den Microsoft Exchange zur Verfügung stellt, und dass da wohl leider dann die Vertreter der Open-Source-Linie umgekippt sind oder sich nicht durchsetzen konnten und dass man jetzt gesagt hat, man will tatsächlich hier Exchange einführen, was ich wirklich für einen sehr, sehr bedauerlichen Rückschritt halte und wo man natürlich auch noch gucken muss. Ich bin selber auch im Vorstand des Linux-Verbandes, wo wir auch gucken werden, natürlich, dass hier, wenn dieses Produkt dort eingeführt wird, eine ordentliche Vergabe stattfindet und die Vergabe so stattfindet, dass hier nicht ein Produkt, sondern Eigenschaften ausgeschrieben werden oder angefordert werden.
Also das gibt es da jetzt noch eine Möglichkeit, dass das irgendwie, dass man da irgendwas drehen kann, oder?
Kann ich im Moment gar nicht sagen. Also man muss jetzt auch mal natürlich den Bundestag selber hören. Das ist jetzt auch eine Meldung von Journalisten, nichts gegen Journalisten, aber das ist eine Meldung, die da jetzt erstmal um halb zwei auf dem Ticker gewesen ist, und da muss man auch mal Gespräche führen. Dafür stehen wir zur Verfügung, und ich weiß auch aus dem Bundestag, dass der Bundestag auch willens ist, mit uns, damit meine ich jetzt den Linux-Verband, zu sprechen. Und da muss man sicherlich auch mal aus erster Quelle erfahren, was dort wirklich gewollt ist, und dann gucken, wie man damit umgeht.
Also das ist ja jetzt schon eine böse Meldung, muss man sagen.
Ja, ich bin da not amused. Also das, aber ich kann da jetzt auch keine voreiligen Aussagen machen, sondern das muss man sich wirklich in Ruhe angucken. Wenn es so ist, dann ist das definitiv ein Rückschritt, der letztendlich, muss man sagen, zum deutlichen Nachteil des Steuerzahlers ist.
Ja. Bringt ja auch nichts, wieder jetzt eine proprietäre Lösung einzuführen.
Nein, also, überhaupt nicht. Das bringt wieder nur neue Abhängigkeiten, Inkompatibilitäten, Schwierigkeiten, erhöhten administrativen Aufwand und viele, viele Kosten.
Ja, vielleicht jetzt noch ganz kurz, ich meine, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Live, der Linux-Verband.
Ja.
Was ist das? Was machst du da? Wofür setzt er sich ein?
Der Linux-Verband ist eine Organisation, in erster Linie eine Lobbyorganisation, der aus Unternehmen im Umfeld von Linux und anderer Open-Source-Software besteht. Ungefähr 100 Unternehmen sind dort Mitglied. Und Ziel des Linux-Verbandes ist es, die Rahmenbedingungen zu erhalten und zu verbessern, mit denen Unternehmen mit Linux und anderer Open-Source-Software Geld verdienen können. Das bedeutet zum Beispiel, sich dafür einzusetzen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen Linux nicht benachteiligt wird gegenüber beispielsweise auch Microsoft Exchange. Das bedeutet, dass durch Patentgesetzgebung keine Nachteile entstehen für die Unternehmen im Linux- und Open-Source-Umfeld. Und das bedeutet vieles mehr. Da ist der Linux-Verband überall aktiv und versucht, die Interessen seiner Mitglieder hier so gut wie möglich zu vertreten und auch natürlich einfach dem massiven Lobbyismus von der Firma mit dem Fenster im Logo und anderen etwas entgegenzusetzen.
Was machst du da?
Ich selber bin eines der drei Vorstandsmitglieder und bin für den Bereich Finanzen, also Finanzvorstand im Linux-Verband.
Gut, das war's schon. Wir müssen leider Schluss machen, weil du hast noch ein paar Termine heute.
Ja, leider. Ich bedanke mich für das Interesse.
Ja, also vielen Dank. Das war gerne. Peter Ganten, unter anderem Geschäftsführer der Univention GmbH aus Bremen. Wir spielen jetzt noch ein Lied und dann verabschiede ich mich von euch. Viel Spaß mit Sebastian Reis und Driving. Sebastian Risi mit Drifting. Ja, mein Studiogast ist schon weg und damit endet auch diese Sendung. Das war Radio Tux et Horaz, Ausgabe 14 mittlerweile. Was wir nächste Woche im Programm haben, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Ich hoffe mal, dass ich Klaus Knopper kriege, dass er uns ein bisschen was dazu erzählt, aber es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Ihr könnt aber auf jeden Fall wieder einschalten am 28.06. dann zur regulären Zeit um 18 Uhr. Und ja, ich wünsche euch wie immer bis dahin eine wunderschöne Zeit. Ich habe heute noch ein bisschen Stress. Bei mir ist bei einem Kunden der Server abgeraucht und ja, ich sollte auch mal was essen. Ich habe heute auch noch nichts gegessen und wer jetzt Mitleid mit mir hat, Dankeschön. Ich habe auch ein bisschen Selbstmitleid mit mir. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein. Kommentare jeder Art sind gerne erwünscht. Mail ist info@radiotux.de. So, letzter Titel für heute, Recording the Fall, nochmal vom Sampler des Asta Marburg, dritter Open Music Contest. Und ansonsten hoffe ich, euch hat die Sendung gefallen. Wie gesagt, bis nächstes Mal. Viel Spaß! We'll be right back.
in the night. Stay straight because you're here.